Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Amen. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören, was uns, denke ich, allen bekannt ist, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Lukas 18, die Verse 9 bis 14, da geht es um den Pharisäer und um den Zöllner. Und da lesen wir Folgendes. Er sagte aber zu etlichen, die sich selbst vermaßen, dass sie fromm wären, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel zu beten. Einer ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wollte auch seine Augen nicht aufheben gegen Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging hinab gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhört werden. Dieses Gleichnis finden wir nur bei Lukas und es beinhaltet das Evangelium, dass die Verlorenen gerettet werden und die Selbstgerechten verloren gehen. Leider ist es heute so, wenn heute evangelisiert wird, hört man oft den Satz: Du kannst eine Beziehung zu Gott haben. Man sagt dann: Schau doch, Gott ist da. Er ist dir nah. Er liebt dich und möchte, dass du dich auf ihn einlässt. Was immer das auch bedeuten mag, jedenfalls ist es ein Appell an den Menschen, etwas zu tun, um mit Gott in Kontakt zu treten. Er kann dann aber nicht sagen, was das Herz ist und wie Jesus Christus darin wohnt. Aber er gibt sich einfach der Illusion hin, dass Jesus irgendwie in ihm sei. Wir merken, hier ist es also der Mensch, der seine vermeintliche Beziehung zu Gott ins Werk setzt. Von daher die Frage: Wie verhält es sich wirklich? Wie ist es von der Schrift her zu betrachten? Kann man das wirklich einfach so? In diesem Gleichnis spricht Jesus von zwei Menschen, die beide eine Beziehung zu Gott haben wollten. Doch die Unterschiede zwischen beiden sind sehr groß. Und verblüffend ist das Urteil unseres Herrn Jesus, welches er über sie fällt. Von daher betrachten wir zunächst den Pharisäer in diesem Gleichnis. Nun, die Pharisäer waren die Zielgruppe, an die sich Jesus hier richtete. Das waren Menschen, die sich dieser Illusion hingaben, gerecht zu sein. Sie gründeten ihre Ansicht auf zwei Dinge. Erstens, sie bemühten sich ernsthaft, dem Gesetz Gottes zu entsprechen. Sie hatten die fünf Bücher Mose genau studiert und alle einzelnen Gesetze ausgemacht und in ihren theologischen Schulen studiert. Eben wie diese Gesetze zu verstehen sind und zu halten seien. Und dann taten sie, was sie konnten, um eben den Geboten Gottes in ihrem Leben zu entsprechen. Wenn also nun die Pharisäer nach den Worten Jesu beteten: Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, dann machten sie damit deutlich, dass sie auch die Details im Gesetz wahrnahmen. und auch ernst nahmen und umsetzten. Wer sollte dann oder wer wollte auch aus ihrer Sicht nun etwas dagegen sagen? Rein äußerlich erschien die ganze Sache ja gut. Und deshalb dachten die Pharisäer, wenn Gott etwas gebietet, dann hat der Mensch zu gehorchen. Und Gott muss doch, wenn er wirklich gerecht ist, dem, der sein Gesetz hält, spätestens im Himmel wirklich den Lohn geben, der ihm zusteht. Zweitens gründeten sie ihre Ansicht, sie seien gerecht, auf den Vergleich mit anderen Menschen. Sie legten die Maßstäbe des Gesetzes des Mose auch an die anderen an und sahen dann ihr eigenes Leben und meinten, dass sie besser wären als die anderen, weil sie mehr taten, eben als die breite Masse, aus ihrer Sicht. Und der Pharisäer in unserem Gleichnis heute Morgen brachte das mit den Worten zum Ausdruck: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Doch die Frömmigkeit des Pharisäers war bloß formal, eine rein äußerliche. Er wollte damit rein den Anforderungen des mosaischen Gesetzes genügen und an dieser erfüllten Form entzündete sich der Applaus in ihm, der ihm natürlich selbst galt. Und dabei übersah er, dass er das Gesetz Gottes in Wirklichkeit gar nicht erfüllen konnte. Das Gesetz gebot Liebe zu Gott vom ganzen Herzen, Liebe zum Nächsten, die so stark ist wie die Liebe Gottes zu uns. Und es verbot jegliches Begehren nach dem, was der Nächste hatte. Und somit konnte das kein Pharisäer wirklich halten. Und hier, ihr Lieben, entfaltet sich einer der schlimmsten Götzen in der ganzen Welt, nämlich das eigene Ich. Der selbstgerechte Mensch rühmt sich dessen, dass er, obgleich er kein Christ ist, doch besser oder wenigstens ebenso gut ist wie die anderen Leute. Und unser Herr Jesus Christus kritisierte mit diesem Gleichnis nicht die Tatsache, dass der Pharisäer ein anständiges Leben führte und gute Werke tat. Darum ging es unserem Herrn nicht. Er kritisierte vielmehr die Absicht, wie er darüber bei sich selbst dachte, wie er seine Werke verstand und vor allen Dingen, in welcher Absicht er sie tat. Er wollte nämlich mit seinen Werken bei Gott punkten, obwohl er an mehreren Stellen Gottes Gebote nun übertrat. Und er übersah dabei seine Schuld und missbrauchte seine eigene Leistung, um sich vor Gott zu rühmen. Und darin stand seine ganze Vermessenheit. Die Gesinnung, die unser Herr hier kritisierte, fand im Gebet des Pharisäers ihren Ausdruck. Und dieses Gebet war eine Aufzählung von guten Taten. Es offenbarte, dass der Pharisäer seinen tatsächlichen Zustand vor Gott, ja seine Sünde, vollkommen übersah. Er war verblendet und voller Stolz und Hochmut. Und das alles kommt aus dem eigenen Ich. Und ihr wisst alle, es heißt in der Schrift, Hochmut kommt vor dem Fall. Der Apostel Paulus brachte das auch mit den Worten so schön zur Geltung in Römer Kapitel 10, wenn er sagt, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Und so sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Nicht untertan. Soweit zum Zustand des Pharisäers. Kommen wir zum Zöllner. Da verhält sich die ganze Geschichte anders. Er war aufgrund seiner beruflichen Leistungen von vornherein als Feind des Volkes Gottes gebrandmarkt. Denn er arbeitete mit den Heiden zusammen, der sogenannten römischen Besatzungsmacht, um den Gliedern des Volkes Gottes das Geld aus der Tasche zu ziehen und nicht wenig davon für sich selbst abzuzweigen. Mithin also zu stehlen. Oder auch anders ausgedrückt, er war ein ganz gemeiner Dieb. Das disqualifizierte ihn in der damaligen herrschenden Meinung zufolge für das Reich Gottes. Ein solcher kann nicht ins Reich Gottes kommen. Der Zöllner hatte also ein schlechtes Gewissen. Und das, was die Juden über ihn und seine Arbeitskollegen dachten und sagten, trug zu diesem schlechten Gewissen bei. Und jetzt kommt das Wichtigste, ihr Lieben. Er hatte das schlechte Gewissen auch vor Gott. Er hatte auch keine Argumente, um sich vor Gott zu rechtfertigen. Und er konnte die Ansichten im Volk nicht einfach abschütteln und seine private Überzeugung dagegen stellen. Nein, Israel war ja wirklich das Volk Gottes. Und er selbst arbeitete mit den Heiden zusammen. Das konnte nicht passen aus seiner Sicht. Man kann also sagen, er hatte eine tiefe Sündenerkenntnis und schämte sich vor Gott für sein Verhalten. Er hatte nichts vorzuweisen. Ihm blieb nichts anderes, als an Gottes Gnade zu appellieren. Und so ging er auch in den Tempel, blieb ganz hinten stehen, schlug betroffen auf seine Brust und betete die wenigen Worte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Er suchte also seine Rechtfertigung bei Gott, in der Begnadigung. Er bat Gott, ihm seine Sünden zu vergeben. Und das entsprach auch ganz dem, was schon der König David erkannt hatte im Psalm 34, wenn er sagte: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Fassen wir doch mal durch ein einfaches Beispiel nun noch den Unterschied zwischen Pharisäer und Zöllner zusammen. Ein Hottentotte war zur Erkenntnis seiner Sünden gekommen und wollte gerne wissen, wie man beten müsste. Er fragte deshalb seinen Herrn, einen Holländer, der aber nur dem Namen nach ein Christ war. Und dieser konnte ihm natürlich keine genügende Auskunft geben. Der arme Heide fühlte sich jedoch immer unglücklicher und niemand konnte ihm zum Frieden verhelfen. Bei einer Gelegenheit aber durfte er an der Familienandacht teilnehmen. Und da geschah es, dass sein Herr das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner vorlas. Während das Gebet des Pharisäers vorgelesen wurde, dachte er: Der ist ein guter Mensch. Das passt nicht auf mich. Und als sein Herr aber das Gebet des Zöllners, Gott sei mir Sünder gnädig, vorlas, da konnte er sich da nicht mehr halten. Das passt für mich, rief er aus. Nun weiß ich, wie ich beten muss. Alsbald ging er fort und fing an zu beten, ohne Aufhören, Nacht und Tag, bis er am Ende des zweiten Tages Frieden fand. Voll von Dankbarkeit und Freude ging er aufs Feld, und da er niemand sonst hatte, dem gegenüber er sich hätte aussprechen können, so rief er: Ihr Hügel, ihr Felsen, ihr Flüsse, hört, was Gott für meine Seele getan hat. Er ist mir Sünder gnädig geworden. Und genau das ist die Sache, wie man Gott begegnet. Nicht durch gute Dienste, Werke, fromme Leistungen und so weiter. Alles das, was der natürliche Mensch aus sich gerne hervorbringen möchte. Nun haben wir gehört, wie es bei dem Zöllner und bei dem Pharisäer innerlich aussah. Und nun wollen wir betrachten, wie die Sache von Gott aussieht, wie er es sieht. Nun, ihr Lieben, mit diesem Gleichnis macht auch Gott durch seinen Sohn Jesus Christus uns doch nur umso deutlicher, wie er eigentlich denkt. Und wir sehen daran, Gott denkt anders als wir Menschen. Das Urteil Jesu war demnach auch dann dementsprechend nicht außergewöhnlich, wenn unser Herr sagte in Vers 14, der Zöllner ging hinab, gerechtfertigt in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Unser Herr Jesus sagt doch damit nichts anderes, als dass der Zöllner fortan vor Gott als Gerechter dastand, trotz seiner fragwürdigen Vergangenheit. Und dabei wollen wir betrachten, dass das Wort gerechtfertigt im Grundtext zwei Punkte aussagt, zwei wichtige, wesentliche Punkte. Erstens, die Rechtfertigung ist alleine ein Akt Gottes, den der Mensch erleidet oder empfängt. Und Gott selbst spricht gerecht. Der Mensch kann also nicht von sich aus selber zu Gott finden. So wie wir es in der Einleitung gehört haben. Komm zum Herrn Jesus Christus, dann geht's dir gut, dann bist du glücklich, du bist erlöst und so weiter und so fort. Es ist allein ein Akt Gottes, einen Menschen zu seinem lieben Sohn zu ziehen. Und zum Zweiten drückt dieses Wort aus, dass es sich hier um einen abgeschlossenen Vorgang handelt. Denn es heißt, der Zöllner ist fortan gerecht. Das heißt, daran wird nicht mehr gerüttelt. Man kann ihm die Gerechtigkeit, die ihm zugesprochen worden ist, und die Sündlosigkeit in Christus nicht mehr nehmen. Das ist Heilsgewissheit. Nun, er konnte guten Gewissens, hören wir, den Tempelberg hinabsteigen, denn er hatte sein Heil in Gottes Gnade gestellt. Und diese war ihm eben von Gott zuteil geworden, weil es von Gott kam. Und mit diesem Gleichnis lehrt unser Herr Jesus Christus in ganz, ganz großer Klarheit die Rechtfertigung alleine aus Gnaden. Sie ist der Anfang einer lebendigen Beziehung mit Gott und nichts anderes. Dass Jesus damit natürlich dem Pharisäer die Rechtfertigung absprach, war, wie wir uns vorstellen können, eine Provokation für sie und forderte die Pharisäer und Schriftgelehrten zu massivem Widerspruch heraus. Wir erinnern uns, wie sie die Gerechtigkeit eines Menschen ja in seinem Lebenswandel und seinem Wesen sahen. Und wenn sie dort nicht wirklich ist, tja, wo soll sie dann sein? Ist Rechtfertigung dann nicht ein so tun als ob? Irrt Gott nicht, wenn er einen offensichtlichen Sünder für einen Gerechten hält? So natürlich ihre Gedanken. Und so argumentieren auch heute oft Ungläubige und sogenannte Kirchgänger. Sie fragen durchaus aus ihrer Sicht nach der Wirklichkeit in diesem Gleichnis, womit und wie ist denn der Zöllner nun gerecht? Und ich hoffe, jeder von euch, der hier sitzt, weiß die Antwort. Denn die richtige Antwort auf diese Frage hat Gott doch mit dem Opfer unseres Herrn Jesus Christus gegeben. Jesus Christus als unser Stellvertreter hat die Strafe für die Sünden der Welt getragen. Und schon der Prophet Jesaja weissagte in Kapitel 53, die Verse 4 bis 6, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. alle unsere Sünden. Ob es nun die vergangenen sind, die gegenwärtigen oder auch die zukünftigen. Und auf dieses Sühnopfer sieht Gott, wenn er einen Menschen rechtfertigt und in Jesus, seinem lieben Sohn, als dem Stellvertreter, ist ein Mensch gerecht. Und darum kann auch der Apostel Paulus im Epheserbrief sagen, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Antwort nun auf die Frage, wieso ein sündiger Mensch gerecht sein kann, ist Jesus Christus selbst. Und wer mit diesem Blick auf Jesus Christus zu Gott kommt, wer glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und Gott um Gnade bittet, ihr Lieben, der ist gerechtfertigt, voll und ganz. Leider sehen das viele Ungläubige und Kirchengänger anders. Sie sehen sich als moderne Menschen in unserer Gesellschaft. Kinder der Aufklärung hört man schon mal in den Nachrichten oder man liest es in den Zeitungen. Die Frage, wie man vor Gott gerecht wird, treibt sie nicht mehr um. Sie haben ein grundsätzlich optimistisches Menschenbild, glauben an das Gute im Menschen und können sich nicht vorstellen, dass Gott einen Menschen zum ewigen Tod verdammen kann. Wenn überhaupt, dann ist Gott für sie ein Bild für das Gute geworden. Wir sehen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was die Heilige Schrift dazu sagt. Denn in Wirklichkeit haben sie ein ganz materialistisches Weltbild. Sie glauben nur, was sie sehen. Und demzufolge kann es Gott überhaupt nicht geben aus ihrer Sicht. Sie sehen ihn ja nicht. Allein schon deshalb ist die Frage nach der Gerechtigkeit vor Gott für solche gegenstandslos. So leben sie in den Tag hinein und keiner kommt auf den Gedanken, Gott um Gnade zu bitten. Und sollte doch wieder erwarten, jemand Gott mal ins Spiel bringen, dann sind sie sofort dabei, ihn für all das Böse in der Welt verantwortlich zu machen. Für die Terrorakte, für Kriege, für das Unrecht, das Menschen einander antun, für Erdbeben, Tsunamis, für Leid und Elend und die Liste könnte man beliebig verlängern. Und sie argumentieren dann, wenn es einen Gott gibt, dann kann er derlei Dinge doch nicht zulassen. Aber die Tatsache, dass all das Böse ja nun mal geschieht vor ihren Augen, beweist eben doch, dass es keinen Gott gibt. Das Böse in der Welt, tja, muss wohl dann doch von den Menschen kommen. Dann klopfen sie vielleicht noch im Stillen sich auf die Schulter, wenn sie gegen Fremdenfeindlichkeit oder schlimmen Verbrechen Stellung beziehen, vielleicht sanfte Medizin anwenden und noch zum Gedenken an die Opfer von Gewalttaten eine Kerze anzünden. Die Gesellschaft heute akzeptiert natürlich solche guten Menschen. Kurz gesagt, sie sind in. Und an einigen Stellen springen vielleicht sogar steuerliche Vorteile für sie raus, wenn sie den Kirchen oder gemeinnützigen Organisationen etwas geben. Kurz gesagt, für das tägliche Leben ist nicht das Gebot Gottes die Maßgabe, sondern das, was die Gesellschaft für richtig hält. Sie erlaubt ihnen, ihren Begierden zu folgen, solange man den Nächsten nicht schadet. Und jeder von uns hat in seinem Alltagsleben, sei es im Freundes-, Bekannten-, Berufsumfeld, Schulkreis, wo auch immer, mit solchen Menschen zu tun. Und von daher stellt sich die Frage, was soll man solchen Menschen sagen, die so leben in dieser Gottesferne? Und da wollen wir uns doch wieder an den Zöllner erinnern. Sie mögen ein ganz kurzes Gebet, im Grunde gesandt, nur einen Hilfsschrei an Gott senden mit den Worten, Gott sei mir Sünder gnädig. Wir sehen hier keine Absage an den Teufel. keine Einladung an Jesus, noch nicht mal ein detailliertes Bekenntnis in Form einer Aufzählung der vielen kleinen und großen Sünden in ihrem Leben. Nein, Gott sei mir Sünder gnädig. Diese einfachen 5 Worte. Denn es war rechte Gottesfurcht, die dem Zöllner die Einsicht gab, ich bin so durchtrieben und böse in mir, dass ich bei Gott nichts verdienen kann, gar nichts. Wenn es einen Weg zum Heil gibt, dann nur, indem Gott bei mir solche Gnade walten lässt. Man kann also nur dann eine Beziehung zu Gott haben, wenn man ihn in seinem Sohn Jesus Christus erkennt und versteht, dass er einen um seinetwillen gnädig ist und die Sünden vergibt. Nur wenn man durch den Glauben die Gerechtigkeit Jesu Christi hat, hat man eine rechtsgültige Beziehung zu ihm. Und wer noch keine rechtsgültige Beziehung zu Gott hat, der wendet sich im Gebet an Gott und bittet ihn, dass er ihn um Christi willen gnädig sei. Und ihr Lieben, da haben wir es doch. Ein solches Gebet ist in sich dann schon selber der Ausdruck des Glaubens. Es ist nicht eine Leistung, eine Bedingung, die man erfüllen müsste, was viele meinen. Nein, vielmehr darf man der Zusage Gottes trauen, wie es in der Apostelgeschichte 2 heißt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Vielleicht kommt nun bei dem einen oder anderen, mit dem man dann spricht, der Gedanke auf, das sei zu simpel, zu wenig und man müsste noch mehr tun. Nämlich sein ganzes verkorkstes Leben in Ordnung bringen und noch einmal ganz neu von vorne anfangen. Nun, ich will das nicht abwerten, aber das kann man nachher tun. Das ist allenfalls eine Frucht des Glaubens. Vielleicht sieht der ein oder andere auch das Ausmaß der Sünde nicht in seinem Leben. Aber wichtig ist doch, dass er sieht, dass er verloren ist. Und darum sollten wir zu solchen sagen: Kehre doch um, rufe Gott an und suche deine Hilfe bei ihm. So müssen wir diesen Menschen begegnen und auch gleichzeitig für sie um Gnade flehen vor unserem himmlischen Vater. Nun, wir haben jetzt gehört, was das Gleichnis für den Pharisäer, für den Zöllner, von Gott aus selbst und auch von sogenannten Ungläubigen und Kirchengängern bedeutet, gehört. Kommen wir zu dem Punkt, was bedeutet das Gleichnis für uns? Wir, die wir hier sitzen, versammelt sind als Kinder Gottes. Als Gemeinde Jesu müssen wir gegenüber der Gottlosigkeit in dieser Welt von dem Gott sprechen, der sie in der Heiligen Schrift und der von ihr berichteten Geschichte offenbart hat. Wir müssen an dieser Stelle bedenken, dass trotz anderslautender Theorien Gott als der Schöpfer über allem steht, der heilige und dreieinige Gott. Er hat dich und mich geschaffen. Er hat dir und mir den Leib und das Leben gegeben. Er gibt uns das tägliche Brot, Gesundheit und Schaffenskraft. Und ein jeder von uns selbst heute Morgen, die wir hier versammelt sind, ist der Beweis dafür, dass es Gott gibt und dass sein Wort Wahrheit ist. Und auch wir wollen für uns festhalten, dass unser Herr Jesus Christus nichts anderes lehrt mit diesem Gleichnis für uns, Gottes Kinder, als dass auch wir mit unseren guten Taten vor Gott nicht gerecht sind. Das ist so, wie wenn der Lehrer einem Schüler, der mit viel Mühe und Witz einen Aufsatz geschrieben hat, bescheinigt, als Note, Thema verfehlt, ungenügend. Unsere alte Natur ist so ein Wissen zuwider. Weil Gott unsere positiven Bemühungen, gut und christlich zu sein, für nichts erachtet. Wenn wir im Grunde unseres Herzens der Meinung sind, erst unsere Frömmigkeit rette uns, erst unser christlicher Lebenswandel und unsere guten Werke, unsere Heiligung sei die Grundlage eines positiven Urteils Gottes über uns, dann irren wir gewaltig. Merken wir uns, unsere Sündhaftigkeit ist viel zu groß, als dass sie mit eigenen Leistungen ausgeglichen werden könnte vor Gott. Wir müssen immer wieder zu dieser ganz realistischen Sicht über unser Wesen zurückkehren. Denn sie öffnet uns für die Einsicht, dass wir unser Heil nur in Jesus Christus, unserem Herrn, haben. In unserem Stellvertreter. Nur in ihm habe ich das, was der Vater mir zurechnet. Ich habe nichts in mir. Ich kann auch nichts bringen. Und denken wir an das Gebet des Zöllners und stimmen mit ihm demütig ein: Gott sei mir Sünder gnädig. Kommen wir langsam zum Schluss heute Morgen. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 5 Folgendes: Wenn die Liebe Gottes zu uns, als wir noch Sünder waren, ohne Versöhnung, ohne Rechtfertigung, so groß war, dass er freiwillig seinen eigenen lieben Sohn für uns in den Tod gab, so werden wir ja vielmehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir nämlich durch sein Blut gerecht geworden sind. Und da sind wir mitten im Evangelium drin. Das ist eine überaus gewaltige, klare und tröstliche Schlussfolgerung. Und zudem ist es gerade der Trost, den wir alle immer wieder nötig haben. Denn das ist es doch, was uns alle am meisten immer wieder bekümmert, dass wir vielleicht befürchten, dass Gott uns wieder zürnen könnte, wenn wir versagt haben, wenn wir gesündigt haben. Und uns vielleicht doch verdammen müsse, weil wir immer noch unsere Sündhaftigkeit erkennen und da drin fallen. Und wie oft tun wir das? Da gibt es die immer wiederkehrende Lieblingssünde, in Anführungsstrichen gesetzt, bei dem einen oder anderen. Ein anderer erschrickt, weil er an einen Punkt gefallen ist, den er für absolut überwunden hielt. Doch so ist es. Wenn die Sünde kommt, wenn die Versuchung da ist, und sogar vielleicht noch mit einer Sucht verbunden ist, ihr Lieben. Und Gott würde zu uns sagen: Wenn du das jetzt tust, verlierst du dein ganzes Heil. Kann ich sagen, wir würden es trotzdem tun. Das ist unsere Natur. Das ist unsere ganze gefallene Natur. Und auf der anderen Seite haben wir doch den Trost: Wie groß ist doch dann die Gnade Gottes in Christus, wenn wir es erkennen, bekennen und Buße tun und den Herrn um Vergebung bitten, wenn wir gefallen sind. Und wenn wir diesen Zustand doch recht erkannt haben, dann sind wir auch in der rechten, lebendigen Beziehung zu unserem Herrn, dass wir eben von uns aus selber nichts, aber auch absolut nichts tun können, nichts haben, nichts bringen können. Und man hört ja auch ab und an schon mal: Ja, ich habe diese Gabe, ich habe jene Gabe. Da fängt schon wieder das Rühmen des Menschen an. Wer schenkt denn die Gabe? Der Herr alleine, nicht der Mensch. Darum ist es umso tröstlicher, dass Paulus gerade in solchen Besorgnissen zuvorkommt von uns und mit großer Freimütigkeit sagen kann: Gott hat aus Liebe zum Menschen so viel getan, für uns hier, wie wir alle hier sitzen. Als wir ohne Versöhner schon, ohne irgendwelche Gerechtigkeit waren, gab er seinen geliebten Sohn. Und könnte er jetzt, nachdem wir in dem Blut seines Sohnes gerecht geworden sind, diese Gnade erschüttern und anfangen, uns unserem Verdienst und dem Gesetz nachzurichten und zu behandeln? Ja, wozu hätte er denn dann seinen Sohn für uns in den Tod gegeben? Und jeder möge sich diese Worte merken, wenn die Anfechtungen kommen. Es war doch die Absicht und der Ratschluss Gottes, dass wir mit dem Sühnopfer des Sohnes durch ihn errettet und also nicht mehr nach dem Gesetz gerichtet werden sollen, wenn wir an ihn glauben. Es ist also unmöglich, dass Gott jetzt in einer Weise handeln könnte mit uns, die gänzlich gegen seine Liebe, sein eigenes Wesen und gegen seinen ewigen Heilsratschluss in Christus streitet. Nein, solche Gedanken von dem Zorn Gottes, die an jeden von uns noch gleich, wenn er auf dem Hauseweg ist, überfallen können, die uns von dem alten Lügner, dem Teufel, der Schlange eingeflößt werden, entstehen nur in unseren Herzen, kommen aber nicht von Gott. Ihr Lieben, wir als Gotteskinder stehen in einem ganz anderen Licht doch, nämlich als gerecht gemacht in Christus durch sein Blut. Und so werden wir jetzt vielmehr durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn doch, nachdem wir durch sein Blut gerecht worden sind. Und das dürfen wir glauben. Und dazu gehört noch etwas, was der Pharisäer auch absolut nicht hatte. Die wahre Demut. Die wahre Demut, so dass man gerade so von sich denkt, wie man ist, sich also für einen verdammungswürdigen Sünder hält. Und los von allen hohen Gedanken froh ist, wenn einen der Herr so durchbringt bis zum Ziel in ewiger Herrlichkeit. Unser Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. In der Gnade ist meine ganze Fürsorge für dich drin. Schon in der Erwählung vor Grundlegung der Welt haben wir die Fürsorge, dass der Herr uns durchbringen wird. Trotz aller Widrigkeiten und Leiden und Anfechtungen, die wir zu erdulden haben. Er hat nicht gesagt, dass es leicht wird, ihm nachzufolgen. Nein, im Grundtext steht, wer mir nachfolgt, der nehme sein Leidenskreuz auf sich. Und trotzdem ist er bei uns und wird uns helfen. Er wird uns nicht über Vermögen belasten. Das dürfen wir wissen, denn dass seine Verheißungen sind ein Ja und ein Amen. Um es zum Schluss kurz zu fassen. Entweder sind wir wie die Pharisäer selbst gerecht und brauchen einen Jesus, der Sünder gerecht macht. Oder wir erkennen wie der Zöllner unsere ganze Verlorenheit, kommen zu Gott im Namen Jesu und haben in ihm die vollkommene Gerechtigkeit, die Gott uns zurechnet, ohne dass wir es verdienen. Und das alles nur, weil Gott uns Sündern gnädig ist. Amen.